Herzlich willkommen zurück. Heute mit einer Auswahl von deepen Fragen aus dem Max-Frisch-Fragebogen. Ich bin Anthea.
Und ich bin Biftu.
Und das ist der Vollregius-Podcast. What's geht ab? What's geht ab? Party People, wir sind zurück. Wir grüßen aus dem zweiten depressiven Winter-Lockdown. Die Stimmung ist bombastisch. Spaß, Mann, eigentlich richtig scheiße. ja, aber ich finde es trotzdem cool, dass ihr da seid und uns zuhört und wir euch vielleicht ein bisschen, you know, aufmuntern können. Und ja, cool, dass ihr uns zuhört. Bei was auch immer ihr gerade macht, wahrscheinlich depressive in your room, because this shit sucks. But still, be positive, guys. Woo.
Witzig, dass du das sagst, weil heute ist eigentlich der erste Tag aus dem Lockdown hier in Wien, ne? Weil jetzt ist der Handel
ja
wieder offen. Während
ja, aber das ist für mich trotzdem Lockdown, because, you know.
Ich weiß. Ich meine, gut, aber ich meine, im Gegensatz zu München, da machen die jetzt plötzlich auch den harten Lockdown, Ewigkeiten später. Genau da, wo ich kurz davor bin, nach München zu fahren, damit genau überall, wo ich hingehe, Quarantäne, ja, harter Lockdown ist.
Ist so. Hey, aber es wurde auch mal Zeit. Also das letzte Mal, als ich in München war, hat ungefähr jeder drauf geschissen. Ich muss dir ehrlich sagen. In der Fußgängerzone in München ist ja Maskenpflicht. Ich wusste es, to be honest, nicht, because, you know, I don't live there. Und ich bin die ganze Zeit ohne Maske rumgelaufen. Aber es sind voll viele ohne Maske rumgelaufen, bis ich dann gecheckt habe, da ist Maskenpflicht. No joke, die Leute sind ausgerastet in der Stadt. Massenweise standen sie da und haben getratscht und gedingst. Da hat sogar einer geheiratet, eine Demo, Leute haben Fotoshootings gemacht, da haben sie einen Kaffee geholt. Ich dachte mir so, was ist das für eine Rambazamba hier eigentlich?
Sounds like Munich. Ich werde auch nie vergessen, als ich am Stachus war und ich bin aus der S-Bahn nach oben gegangen und ich wollte so, ihr wisst schon, für die Leute, die in München gehen, in München leben, wenn du aus der S-Bahn oder aus der U-Bahn hochgehst, dann musst du da ist so eine mega lange so Treppe, die du hochgehen musst. Und dann,
ja, voll.
Genau, und dann kommst du zu Starbucks und so und dann, wenn du nochmal weiter hochgehst, dann bist du draußen. Und bei dieser mega großen Treppe, da habe ich mal so ein Hochzeitsfotoshooting gesehen, so mit so Frau mit Hochzeitskleid und Bräutigam und so. Und ich sag euch, das ist echt keine schöne Kulisse. Like, this made sense. Ich denke mir so, von all den Kulissen, die es in München gibt, warum auf der Treppe im Stachus mega hässlich?
Weiß ja nicht, vielleicht haben sie sich dort kennengelernt oder so.
Achso, jetzt kann auch. Ja, ja, okay, dann wäre es süß, aber ansonsten.
Ja, never mind. Lass mal bitte nicht über Fotoshootings von Hochzeiten reden, because this makes me angry. Bist du?
Okay.
Worum geht's heute?
Heute, ja. Ich habe mir letztens einen Podcast angehört, und zwar den Ersi und Ich Podcast. Und da machen die manchmal, wenn die Pausen machen zwischen ihren Staffeln, machen diese Bonus-Episoden. Und pro Bonus-Episode haben sie immer eine Frage aus dem Max-Frisch-Fragebogen genommen. Und dann dachte ich mir so, hä, das ist voll das gute Thema, weil in unserem Leben läuft ja nicht gerade so viel ab wegen Quarantäne und Lockdown und alles Mögliche. Aber die Fragen sind halt mega interessant. Und zwar hat der liebe Max Frisch vor Jahren Tagebuch geführt von 1966 bis 1971 und dort standen einige Fragen und die hat er in 11 Fragebögen zusammengefasst. Also für die, die Max Frisch nicht kennen, das ist ein Autor, ein deutscher Autor, der hat auch so Bücher geschrieben wie so Homo Faber, Montauk und noch viele mehr. Und ja, auf jeden Fall, diese Fragen sind sehr interessant. Manche sind tiefgründiger als andere, aber ich dachte mir so, ja, warum nehmen wir die nicht auch auf? Weil ihr könnt ja euch auch selber fragen, was ihr beantworten würdet und vielleicht, keine Ahnung, das mit euren Freunden mal machen und ja, here we are doing it as well.
This is some deep reflection shit, man. Ganz ehrlich, das ist so, ich bin eh schon die ganze Zeit zu Hause und denke nach und jetzt kommt das, dann denke ich jetzt noch mehr nach. Aber ich sag dir ehrlich, ich glaube, das wäre auch ein ganz lustiges Trinkspiel, wenn du es so siehst.
Ja, eh. Obwohl,
ich wette, nicht, wenn du betrunken darauf diskutierst, weil ich habe mir die Fragebögen angeschaut. I was shook, man. Ich musste erstmal auf mein Leben klarkommen, als ich das gelesen habe. Wenn du darüber betrunken diskutierst, ich glaube, das wird ein langer Abend. Aber ja, kannst ja alles nur über Zoom machen.
Oh Gott, ja.
Genau. Corona.
Ja, bestimmt. Aber manche Leute verfallen dann bestimmt in Depressionen und fangen an zu heulen oder so, weil manche Fragen waren ja schon so, what the fuck. Egal.
Ja, manche Fragen waren echt arg. Egal, ich würde sagen, wir legen fangen los. Wer möchte anfangen?
Du.
Ich stelle dir eine Frage. Okay.
Ich bin gespannt.
Fangen wir mit einer, meiner Meinung nach, irgendwie finde ich, lustigen Frage nach, weil du über sowas nie nachdenkst. Biff, du.
Mhm. Ja.
Wem gehört deines Erachtens nach beispielsweise die Luft? What? Wem gehört die Luft, Bro?
What? Ich würde sagen, sie, ich weiß nicht, wem soll sie denn gehören? Sie gehört der Erde, oder? Gehört die Luft irgendjemandem? What the
heck? Was ist das Ding?
Sie existiert ja einfach. Ich meine, wir haben keine Kontrolle darüber, ob die Luft existiert oder nicht. Die gab es ja schon vor uns, also vor uns Menschen. Also würde ich nicht sagen, dass sie uns Menschen gehört. Und sie gehört ja irgendwo zur Erde, weil dieser Sauerstoff ja auf der Erde produziert wird. Also diese ganzen chemischen Prozesse und so.
Vielleicht gehört sie den Pflanzen.
Ja gut, das kann sein, weil die Pflanzen... Aber würde es Pflanzen ohne Sauerstoff geben? Ich meine, ich weiß, Pflanzen stellen selber Sauerstoff her. Aber würde es Pflanzen überhaupt ohne Sauerstoff geben, weißt du, was ich meine? Das ist wie das Ei und das Huhn, so, wen gab es zuerst, so?
Die Pflanze oder ein Sauerstoff? Ich glaube, Sauerstoff gab es, also die Luft gab es zuerst.
Eben, genau das meine ich. Und ich denke, diese chemischen Prozesse sind auf der Erde passiert, also gehört die Luft der Erde, würde ich jetzt sagen. Aber ich würde sagen, Luft ist ein freies Gut, deswegen... Weiß ich nicht, ob du das so einfach so festnageln kannst.
Aber schau mal, Wasser ist eigentlich auch ein freies Gut, aber nicht jeder hat Zugang zu Wasser.
Ja, das ist wahr. Ja,
schon. Max Frisch, du kleiner Bastard. Was hast du dir bei dieser Frage gedacht, Alter? Was hast du geraucht, dass du dir denkst, so, wem gehört eigentlich die Luft? Was ist mit dir?
Aber ganz ehrlich, ich würde ja auch nicht, wie schon gesagt, ich habe gesagt, die Luft gehört ja nicht dem Menschen. Ich würde nicht sagen, dass die Luft dem Menschen gehört. Genauso würde ich nicht sagen, dass Wasser eigentlich dem Menschen gehört. Oder? Ich meine, ich würde ja sagen, beides ist irgendwie ein freies Gut, deswegen, keine Ahnung. Oh, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. I don't know.
Ja, also in der heutigen Gesellschaft würde ich ja sagen, dass die Luft Elon Musk gehört, weil Elon Musk gehört gefühlt alles, dieser Illuminati-Freak. Ich weiß nicht mal, ob er Illuminati... Nee, ich glaube, gehört er zu Illuminati? Gehört Elon Musk zu Illuminati? Elon Musk ist Illuminati. Ohne Witz, er ist so ein komischer Typ. Da, was er alles erfindet.
Hast du geschaut, wie sein Kind heißt? Oh mein Gott. Naja.
Ja. X-Ash-A-12. Irgendwie sowas. Ich habe das letztens gegoogelt. Ich habe es letztens gegoogelt, wie man es ausspricht. X-Ash-A-12 oder so.
Der Junge hat so Glück.
X-Ash-A-12.
Das Kind hat so Glück, dass sein Vater reich ist, weil was ist das für ein Name? Egal. Kommen wir zur nächsten Frage. Doom, doom, doom. Ich habe einige Fragen geschrieben. Ich weiß gar nicht, was ich mir raussuchen soll. Aber ich mache jetzt eine. Sind Sie sich selbst ein Freund?
Also ob ich mir selber ein Freund bin.
Genau.
Also ob ich mit mir selber befreundet bin, habe ich überhaupt eine andere Wahl als ob, als, naja, es kommt drauf an. Also Freunde mögen sich so basically, sind sie sich selber ein Freund, ist das gleiche wie mag ich mich selber. So basically it's about self-love, weil wenn ich mich hassen würde, dann wäre ich ja nicht mit mir befreundet. Well, I don't hate myself, I kinda like myself. Ob ich mir ein Freund bin, tue ich für mich Sachen, die ich auch für Freunde tun würde. Ich glaube, ich tue für meine Freunde mehr als für mich. Ich bin mir selber ein schlechter Freund, glaube ich. Ich glaube, ich bin... Nee? Doch? Jesus.
Okay.
Ich habe gerade endschnell geredet, habe ich gemerkt.
Alles gut.
Ob ich mir selber ein Freund bin? Ja. Irgendwie schon. Ja, ich glaube schon. Wie soll ich denn diese Frage interpretieren? Wie soll ich sie verstehen? Bin ich mir selber ein Freund? Ich muss mir selber ein Freund sein.
Ja, aber nur weil du es... Naja, ich würde sagen, du solltest dir selber ein Freund sein, aber nicht jeder ist sich selber ein Freund, you know? Manche Leute mögen sich selber nicht.
Also es hat mit dem Aspekt der Selbstliebe zu tun wahrscheinlich.
Ich würde das sagen, aber auch behandelst du dich so, wie du Freunde behandeln würdest, unter anderem. Bist du dir selber so ein Freund, wie du es anderen Leuten gegenüber wärst oder wie du es von anderen Leuten erwarten würdest? Nehme ich mal an.
Nee, Mann.
Nein?
Nee. Ich tue mehr für meine Freunde als für mich selbst. Aber das ist, weil mein Charakter so ist. Ich bin ein People-Pleaser. Ich gehe total out of my way für Leute, die ich gern habe, für Leute, die mir was bedeuten. Und dementsprechend achte ich nicht oft und nicht immer auf mich selbst. Sondern verbiege mich für andere. Und deshalb, ich bin mir schon ein Freund, weil, ja, wenn ich mal keinen Bock habe, ich stehe für mich selber, keine Ahnung, wenn mir was nicht passt, dann sage ich es. Das hat ja auch was damit zu tun, dass ich mich selber respektiere und ich nicht möchte, dass so mit mir umgegangen wird. Aber ich glaube, ich müsste anfangen, mir selber mal ein besserer Freund zu sein und mehr wirklich für mich machen. Dann habe ich aber Angst, dass ich egoistisch werde und ich möchte nicht egoistisch werden. Wobei ein gesunder Egoismus dazu gehören sollte. Aber ich kann mich mit diesem Wort und mit diesem Charakterzug des Egoismus kann ich mich einfach nicht anfreunden. Und deshalb bin ich mir selber nicht so ein guter Freund, obwohl ich eigentlich ein besserer Freund sein sollte, sagen wir es so.
Okay, ja. Gut. Das war eine gute Antwort, würde ich sagen.
Vielen Dank. Okay, welche nehme ich? Okay, wirf du. Ja. Das würde mich jetzt interessieren. Hätten Sie lieber eine andere Nation oder Kultur angehört? Und wenn ja, welcher?
Oh mein Gott. Kultur, Nation? Nee, hätte ich nicht. Nee. Okay. ich kann das aber argumentieren, warum ich das nicht wollen würde. Ich weiß nicht, ich bin ein Mensch, der sehr an Geschichte interessiert ist und der sich sehr für so altertümliche Dinge interessiert und einfach für, ich weiß nicht, für halt History. Und Äthiopien ist einfach ein Land, das so, es ist einer der Länder mit der längsten Hintergrundgeschichte, die dokumentiert ist. Also das geht bis zu 2.000 bis 3.000 Jahre zurück. Und ich weiß nicht, ich finde, das Land ist so reich an Geschichte und an Kultur, dass ich deswegen irgendwie nicht oder ungerne ein anderes Land aus einem anderen Land kommen würde, weil die wenigsten Länder so eine krasse Geschichte hat wie wir. Ich meine, wir sind die Wiege der Menschheit, Bro. Das älteste Skelett wurde bei uns gefunden. Yes. Kaffee kommt aus unserem Land. Ich weiß nicht, ich finde, äthiopische Menschen sind eigentlich meistens auch gutherzige Menschen. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich Äthiopierin bin und ich würde mir daher auch nicht wünschen, dass ich irgendwie von woanders herkommen würde. Aber wenn ich nicht Äthiopierin wäre, wenn ich nicht Äthiopien wäre und mir das auch nicht aussuchen könnte, dann würde ich Ägypten sagen, weil ich aus demselben Grund, einfach weil ich die ganze Geschichte und so dazu voll geil finde.
Nice. Yay, yeah, geil.
Genau.
Damn. Hey, das hört sich nice. Cool. Nice. Good. Thanks.
Ja, werke. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wenn Sie jemanden in einer unheilbaren Krankheit wissen, machen Sie ihm dann Hoffnung, die Sie selber als Trug erkennen?
Also im Sinne von, wenn jemand Endstadium Krebs hat und eigentlich sicher ist, dass er stirbt, dass ich zu ihm hingehe, Bro, es wird alles gut. Ob ich das machen würde?
Genau.
Boah. Nee, Mann. Ja, schwierig. Man sollte es auf jeden Fall nicht machen.
Ja.
Weil, wenn die Person, naja, Jesus Christ. Ich schaue im Moment sehr viel Grey's Anatomy und jetzt versuche ich. Ich denke mir nur so, schau mal. Also Ärzte dürfen ja Patienten nichts versprechen. Sie dürfen auch nicht klare Antworten geben. Wenn sie fragen, wird alles gut gehen, dann dürfen die Ärzte nicht sagen, ja. Das dürfen sie nicht. Sie dürfen keine Versprechen geben, die sie nicht halten können. Sie weichen immer mit irgendwelchen Fragen aus, wie wir werden alles tun, was wir können. Und so weiter und so fort. Oder Antworten mit, diese Operation ist schon gut gelaufen, aber es hat Risiken. So, weißt du? Wenn ich jetzt aber eine Person vor mir habe, okay, wo ich weiß, so, diese Krankheit ist unheilbar. Wenn ich der Person Hoffnung machen würde, ich wäre so ein Schwein. Wenn die Person mir dann glaubt und sich an meiner Hoffnung irgendwie festklammert, dann hat sie Hoffnung und dann stirbt die Person und dann bin ich eine richtige Bitch.
Das ist voll scheiße.
Like, du darfst das nicht machen. Also, ich würde es nicht machen. Aber ich würde es, glaube ich, trotzdem machen, um mir selber Hoffnung zu geben, um es mir selber einzureden. Weil wenn es eine liebste Person wäre und ich weiß, es ist unheilbar, dann wäre ich da jedes Mal da sitzen, richtig aggressiv sein und sagen, nein, dir wird es wieder besser gehen, dir wird es wieder gut gehen. Also, ich würde mir die Hoffnung selber einreden. Aber man sollte es nicht machen, auf jeden Fall. Und ich glaube, es würde mir schwerfallen, es nicht zu tun, weil ich immer versuche, Leuten gut zuzureden und denen Hoffnung zu geben. Aber und ich glaube, es würde mir auch krass schwerfallen, dieser Person ins Gesicht zu schauen und sagen so, na Bro, du kannst da leider nichts mehr machen.
Damn, ja schon, oder?
I can't be that stone cold, you know. Aber ich kann auch keine falsche Schlange sein und dir falsche Hoffnungen machen. Es ist arg.
Ja, ich meine, wenn
Es ist so eine Situation.
Ja, ich meine, was willst du machen, wenn die Person ein Endstadium Krebs hat oder so? Und dann, und stell vor, es ist eine Person, die dir auch tatsächlich was bedeutet und so. Und was machst du dann? Also ich habe auch über diese Frage nachgedacht. Und ich dachte mir so, vielleicht, was ich machen würde, ist, mich gar nicht mehr auf diesen Aspekt des Todes vielleicht beziehen, sondern einfach, dass die Person die beste Zeit, sich die beste Zeit macht, bevor sie stirbt, weißt du, was ich meine? So noch.
Ja, das würde ich auch sagen. Ihr Hoffnung geben, dass jetzt noch ihre letzte Zeit noch gut wird, aber wenn du dir überlegst, eine unheilbare Krankheit, ich glaube, der Person geht's nicht gut, Mann. Ich glaube, sie erleidet krasse Schmerzen.
Ja.
Wenn eine Person im Endstadium ist von irgendwas oder die Krankheit unheilbar ist, ich glaube, dann ist sie am Ende einfach nur noch im Schmerz und leidet einfach nur. Das heißt, du kannst dir nicht die beste Zeit geben. Weißt du, was ich meine?
Ja, schon, aber das Einzige, was übrig bleibt, weil du kannst ihr ja nicht mehr sagen, dass sie überleben wird. Also kannst du ihr nur noch eine gute Zeit geben. Ja. Das ist voll hart, oh mein Gott, ich hoffe, das passiert nie. Aber das ist etwas, was halt jedem passieren kann einfach so. Vor allem, wenn man so...
Ja, aber, oh mein Gott, weißt du, was krank ist? Kennst du den Film, wie heißt der auf Deutsch? Mit dir an meiner Seite? Me Before You? Es geht auf jeden Fall um einen Typen, der sehr jung einen Motorradunfall hatte und seitdem her vom Kopf runter
gelähmt ist.
Und er sitzt im Rollstuhl, er hat einen Haufen Geld und sie suchen nach einem Caretaker, eine Pflegehilfe, okay? Mhm. Oder nicht mal eine Pflegehilfe, sondern eine Person, die halt mit ihm Zeit verbringt. Mhm. Und dann kommt dieses Mädchen her und sie ist halt super positive und super happy und er ist halt immer grantig. Aber ich verstehe es auch, weil er ist Ende 20, Mitte 30, gelähmt, eigentlich die besten Jahre seines Lebens. Seine Frau hat ihn auch verlassen damals und so, heiratet jetzt seinen besten Freund. Natürlich, ich wäre auch grantig.
Oh ja, oh Gott.
Und dann kommt sie daher und so wie die typischen Geschichten, erst verstehen sie sich nicht so gut und dann verlieben sie sich, all das. Und dann am Ende lieben sie sich, okay? Sie lieben sich und er sagte dann aber, ja, ich werde Sterbehilfe begehen.
Oh.
Das ist so, er hat ihr sozusagen Hoffnung gemacht.
Oh.
Und now she's breaking, ihr geht's richtig beschissen, weil er jetzt zur Sterbehilfe gehen wird. Also an sich ist es was Unheilbares, da ist keine Hoffnung, weil er wusste schon, er geht sozusagen, also er wird Sterbehilfe begehen.
Aber warte mal kurz.
Aber er verliebt sich trotzdem in sie und so.
Die Sterbehilfe, war das jetzt, hatte er die Wahl dazu oder wäre er sowieso gestorben?
Nee, Sterbehilfe ist, wenn eine Person sterben möchte.
Ja, ach so, also er wollte sterben.
Er ist dann hingegangen und hat sich, ja genau.
Okay, das ist schon krass.
Aber das ist so eine ähnliche Situation, weil... Er gibt dir Hoffnung, obwohl er eigentlich schon die ganze Zeit wusste, so, ich werde in die Schweiz fahren und mir etwas geben lassen, damit ich sterbe. Aber sie verliebt sich trotzdem, they're having time of their life und dann droppt er so, girl, I'ma leave you.
Ja, aber ich finde das so krass, weil er hat sich ja, ich meine, klar, wenn die Person stirbt an der Krankheit, ist es ja eine Sache, die du nicht kontrollieren kannst, aber er konnte halt schon kontrollieren, dass er stirbt. Er hätte das ja auch abblasen können eigentlich.
Ja, aber in einer Sache war das trotzdem unheilbar, weil er hat es schon die ganze Zeit im Kopf gehabt.
Ja.
Also hat er ihr Hoffnung gegeben.
Aber das ist so ein... Oh mein Gott, ich finde... Ah, Sterbehilfe ist halt auch so ein schwieriges Thema. Aber ich finde das so krass, wenn du dich halt einfach dazu entscheidest, zu sterben. Und er hätte ja die Wahl gehabt, es nicht zu machen. Ich meine, klar, er hat vielleicht nicht unbedingt das lebenswerteste Leben nach seiner Ansicht. Aber ich weiß nicht. Ich finde, das ist dann nochmal so ein schwieriges... Das ist ja nochmal ein schwierigerer Aspekt, weil er hat es eben schon unter Kontrolle. Ja. Und eine Person, die an Krebs krank ist, halt nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber Sterbehilfe ist wieder ein komplett anderes Thema. Wir schweifen ab. Aber ich meine, auf jeden Fall ist es richtig scheiße, jemandem Hoffnung zu geben, wenn es literally keine Hoffnung gibt.
Ja.
Weil du, you know, es grenzt nicht an. Es ist eine gutartige Verarsche. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber.
Ich meine.
Du solltest halt niemanden verarschen. So.
Ja, ich glaube, in dem Fall ist es ja auch eher so, dass du dich selbst ja eher anlügst wahrscheinlich, als die andere Person, um dich selbst besser zu fühlen.
Ja.
Oh mein Gott. Okay.
Egal, Mann. Das ist Org. Also Max Frisch wirklich...
Danke. Okay, next question.
Thank you. Ich für dich, gell. Ich bin schon wieder so raus. Okay, das finde ich auch interessant, weil... Das machen wir alle und ich würde gern verstehen, wieso. Vielleicht kannst du mir hier eine Antwort liefern. Mhm. Wenn sie auf der Straße stehen bleiben, um einen Bettler etwas auszuhändigen, warum machen sie es immer so flink und so unauffällig wie möglich?
Damit vielleicht nicht noch mehr Bettler kommen? I don't know.
Bro, als ob das, was laberst du? Nein, als ob das so ein Tauben wäre. Also ich wüsste,
ein Stück Boden kommt, das ist super her. Oft so, dass da ist ein Bettler und da sitzen noch voll viele andere Bettler. Oder auch generell, ich hole unabhängig jetzt vom Bettlern, ich hole voll ungern meinen Geldbeutel in der Öffentlichkeit raus. Ich war mal mit einer Freundin in Barcelona und ihr wurde ihrem Geldbeutel gestohlen und da waren 750 Euro in bar drin. Und
aber that's stupid, that is fucking stupid. Ja. Warum hast du so viel Bargeld dabei, Bro?
Ich weiß nicht, Alter, wir waren jung und dumm und sie hatte halt super viel Geld und die haben das ihr geklaut und seitdem bin ich so vorsichtig, was Geld angeht und Geldbeutel rausholen und überhaupt Geld. Und ja, deswegen generell hole ich ungern meinen Geldbeutel draußen raus, weil wer weiß, wer dein Geldbeutel sieht und sieht, wie du es dann wieder reintust und dann so, okay, ich muss meine Hand in dem Winkel in deine Tasche
tun. Ja, aber das ist was anderes, Bro, das ist was anderes. Warum tun wir so, als ob es illegal wäre oder ob es so richtig was Beschämendes wäre oder so? So, als ob es so ein illegaler Deal wäre, wenn wir einem Bettler einfach ein bisschen Kleingeld geben oder so. Warum? Ich merke das an mir selber auch. Ich weiß nicht mal, warum ich das mache. Ich schäme mich ja nicht mal davor. Ich finde es ja toll.
Ich glaube, es ist vielleicht die Scham irgendwo doch davor, dass du dich halt, dass du viel besser positioniert bist als diese andere Person und es ist so richtig offensichtlich und irgendwie stehst du gesellschaftlich halt so voll über dieser Person und das ist dann so halt voll vergegenwärtigt in dem Moment, wo du dieser Person das Geld gibst, weißt du? Und du willst ja auch nicht, dass irgendwie dieses Gefühl dann haben, dass du so, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach so ein unangenehmes Gefühl irgendwie, auch wenn es vielleicht unterbewusst ist. Aber so, du hast Mitleid mit ihr. Weil manchmal gehe ich am Bettlern vorbei und ich denke mir so, wie kam es dazu, dass du ein Bettler bist und ich zum Beispiel nicht oder andersrum? Weißt du, was ich meine? Weil irgendwie sucht man sich ja das nicht aus, oder? Weißt du, was ich meine? Ich habe das voll oft vom Hofer, sitzt bei mir immer, also Aldi heißt es in Deutschland, sitzt immer diese eine Bettlerin und ich habe mich das schon end oft gefragt, wie kam es dazu, dass sie jetzt zum Beispiel eine Bettlerin ist und ich nicht? Und ich meine, keine Ahnung, das sind ja Dinge, die du irgendwie teilweise vielleicht gar nicht so kontrollieren kannst. Ich meine, ich weiß ja nicht, was die Hintergrundgeschichte von jeder obdachlosen Person ist, aber trotzdem ist es ja, das sind so Zufälligkeiten und dann irgendwie ist das, es ist so, teilweise so unfair, weißt du, was ich meine? Und vielleicht deswegen so ein bisschen, ich weiß nicht, I don't know, man. Vielleicht ist es, ich denke, das ist irgendwie so eine unbewusste Scham.
Also unsere Scham, dass wir besser sind als die andere Person.
Nicht besser, per se.
Besser positioniert sind.
Ja, vielleicht.
Dass es uns besser
geht. Ja, genau das meine ich. Vielleicht ist es die Scham, dass es uns besser geht. I don't know.
Vielleicht wollen wir auch einfach kein großes Ding draus machen und das an die große Glocke hängen. So, ja, ich habe mehr als du, schaut mal, ich gebe jetzt jemandem was, weil ich habe so viel und der hat gar nichts. So. Ich glaube, wir wollen, das ist ja auch alles so eine, wie nennt man das? So eine, oh, ich weiß nicht, wie man das nennt. Es ist schon so halber, das hört sich scheiße an. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist keine Heldentat, aber weißt du, was ich meine? So, man will dafür nicht gelobt werden. Deshalb macht man es unauffällig, weil man macht es nicht, um Ruhm zu bekommen, sondern man macht es einfach, weil man es der Person halt, keine Ahnung, man will der Person halt was geben und man will halt was zurückgeben. Und deshalb machen wir es halt so unauffällig wie möglich oder so. Und wollen es halt nicht an die große Glocke hängen, weil wir auch kein großes Ding draus machen wollen vielleicht. I don't know.
Ja, das könnte auch sein, aber vielleicht ist es auch irgendwie, weil man das so, man will das schnell hinter sich bringen und dann so schnell weg. Weißt du, was ich meine? Weil das so, weil du denkst dir so, shit, diese Person ist so voll am Arsch irgendwie. Und dann denkst du so, okay, damit will ich nicht so viel zu tun haben, weil das so negativ ist und deswegen will ich da schnell wieder auch weg sein und diese Sache hinter mir lassen. Vielleicht auch deswegen. I don't know. Ich glaube, jeder Mensch hat andere Gründe dafür, aber ich glaube, es ist einer der Gründe, die wir genannt haben. Naja.
Ja, okay. Okay.
Okay. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, let's go. Gibt es Feinde, die Sie insgeheim zu Freunden machen möchten, um sie müheloser verehren zu können?
Ja, aber verehren tut man doch nur Leute, die man mag.
Anhimmeln. Ja, aber
ich himmel doch meine Feinde nicht an.
Naja, manchmal gibt es...
Wenn ich Feinde habe, himmel ich sie doch nicht an.
Ja.
Also Feinde, einer Sache, ein Feind von mir ist es, wenn er besser ist und ich eifersüchtig auf ihn bin. Und dann will ich das... dass der Feind, auf den ich eifersüchtig bin, mein Freund wird, damit ich nicht auf meinen Kumpel oder Freundin eifersüchtig bin, sondern, wuhu, ich sie toll finde?
Nee.
Und ich sie...
Nee. Ich glaube, die meinen das so. Manchmal gibt es Leute, mit denen versteht man sich nicht gut, aber sie haben schon ganz coole Attribute. Vielleicht ist sie irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal, es ist ein Girl, sie ist irgendwie vielleicht beliebt oder hat einen nicen Style oder hat einen nicen Musikgeschmack, irgendwas Cooles an ihr. Aber ihr seid irgendwie doch verfeindet, weil vielleicht seid ihr nicht auf einer Wellenlänge oder irgendetwas ist da das, oder irgendetwas ist mal vorgefallen oder so, weswegen ihr euch nicht so versteht. Aber eigentlich hat sie auch Attribute, die du vielleicht schon eigentlich nice findest. Weißt du, was ich meine?
Okay, ja. Nee. Ich wünschte mir nicht, dass ich Feinde zu Freunde machen würde, damit ich sie verehren kann, because that's fucking fake. Wenn ich dich wegen irgendwas nicht mag, aber du eine Sache hast, die ich cool finde, dann tue ich das nicht zur Seite, um dich cool zu finden, weil das wäre ends fake, weil insgeheim würde ich dich ja immer noch für alles andere hassen oder nicht mögen. Hassen ist ein starkes Wort. Ich würde dich für voll viel nicht mögen und für diese eine Sache schon. Das wäre ultra fake und mein Gesicht ist ein offenes Buch. So. Mhm. Ich kann das nicht vortäuschen. Mhm. Ich kann das einfach nicht vortäuschen. Mhm. Und es wäre mir auch viel zu anstrengend, über diese ganzen Sachen, die du zum Beispiel mir angetan hast oder die ich nicht mag, die ich nicht feiere, die ich nicht cool finde, das Ganze zu überspielen und zur Seite zu legen, nur wegen diesem einen Attribut. Erstens wäre das wäre fake von mir. Ich könnte es nicht, das ist viel zu energieraubend. Mhm. Vor allem, wenn die Person mir was angetan hat, aber sie ein cooles Attribut hat. Nee, Mann. Also dann, ich zeige ja mir gegenüber auch keinen Respekt, so, weißt du, was ich meine? So, ich lasse es sausen, nur wegen dem einen Attribut, das zeigt der Person, sie könnte es dann nochmal machen. Weil sie hat ja dieses eine Attribut, weshalb ich immer mit dir gut sein werde. Und es ist dann so, excuse me, bin ich hier ein Fußabtreter oder wo sind wir hier gerade? Nee, Mann, da spielen mir zu viele Faktoren mit, die ich persönlich als Mensch nicht bin. Es wäre fake, wenn ich die Person nicht mag, aber keine Ahnung, sie hat ernst viel Geld, deshalb will ich mit ihr befreundet sein, damit ich auch profitiere vom Geld. That's fucking fake. Oder Ruhm oder keine Ahnung. Mhm. Wenn die Person mir was Krasses angetan hat, aber sie ist lustig, nee, Mann, sorry, dann bin ich bei jemand anders, suche ich mir jemand anders lustigen oder ich schaue lustige Videos, wenn ich lachen will. Aber wenn du mir halt was angetan hast, dann kann ich nicht drüber hinwegsehen. Und ja, ich bin nicht fake, ich lasse mich nicht verarschen auch, ich sehe nicht über Sachen hinweg. Also, jetzt nicht mehr. Vor ein paar Jahren war ich anders, da habe ich alles mit mir machen lassen. So, dann war ich so, oh mein Gott, ja, bitte behandle mich wie scheiße, aber Hauptsache, wir bleiben Freunde. Weißt du, was ich meine? Jetzt ist es mir so, okay, bist du scheiße zu mir, kannst du gehen. Ja, ganz einfach. Und deshalb, nee, ich würde das nicht machen, weil das nicht mit meinem Charakter also übereinstimmen würde. Und es wäre auch viel zu anstrengend.
Ja.
Aber ja, nee, ich würde es nicht machen. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen.
Ja. Die gesündere Antwort. Ich glaube, das ist prinzipiell aus den genannten Gründen keine gute Idee mit einem Feinden. Warum ist diese Person... Die Frage ist halt bei dieser Frage, warum ist diese Person dein Feind, weißt du?
Ja. Was definiert der unter Feind? Weil er dir was angetan hat? Weil er dein Vertrauen gebrochen hat? Weil er dich bestohlen hat? Weil du ihn einfach nicht magst aus keinerlei Gründen? Weil, keine Ahnung, ist er ein Feind von dir, weil du eifersüchtig auf ihn bist? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Aber still, all of that, nein. Eine positive Eigenschaft lässt mich nicht alles vergessen, was du sonst bist.
Ja, voll.
You know, you've got 99 problems and one don't, I don't care about the one. You know, I just take the 99 and you suck. So, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Das wäre viel zu anstrengend, da hätte ich gar keinen Bock drauf. So.
Ja, voll. Ja. Ich glaube, vielleicht ist es anders bei Leuten, die irgendwie doch neidisch sind auf irgendeine Person. Und dann, und vielleicht deswegen sie mit dieser Person befeindet sind oder verfeindet sind. Aber eigentlich könnten sie vielleicht sonst schon irgendwie flowen, weißt du, was ich meine? Ich glaube, vielleicht in dem Fall wäre das so.
Aber Bro, es gibt doch dieses Sprichwort, das heißt, keep your friends close and your enemy closer.
Ja, finde ich aber irgendwie nicht so gut, aber ja.
Es ist fucking stupid eigentlich, weil es ist eine taktische Angelegenheit. Deine friends close zu halten... ist ja normal. Your enemies closer ist, dass du, je mehr du über deinen Feind weißt, desto besser bist du vorbereitet auf irgendwas oder so. Oder desto besser hast du ihn vielleicht im Griff oder so, weißt du?
Ja.
Komische Sache.
Ja.
Aber ich denke mir, okay, wenn es jetzt eine Person ist, auf die ich eifersüchtig wäre, weil sie mehr hat, weil sie das hat, weil sie dies hat, weil sie den hat.
Ja.
Na, ich könnte nicht mit ihr befreundet sein oder sie in meinen engen Freundeskreis halten, einfach, weil ich dann immer wieder, wenn ich sie sehe, ständig daran erinnert werde, dass sie mehr hat als ich oder er mehr hat als ich. Und das würde mich auf Dauer so krass abfacken und mir würde immer Magensäure hoch und runter steigen und ich wäre die ganze Zeit passiv-aggressiv.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Das könnte ich einfach nicht. Also bei voll vielen Frauen ist es doch so, dass wenn sie einen neuen Typen haben oder einen neuen Boyfriend haben, sie versuchen mit deren Freundinnen, ich sage hier weiblich, oder Ex-Freundinnen,
gut zu verstehen.
So ends close zu sein und so ends best friends zu sein, einfach damit diese Bitches sie nicht übers Ohr hauen können und sich den Freund wieder schnappen können. Weißt du, was ich meine?
Aber das könnte ich nicht.
Das könnte ich nicht. Also, naja, wenn die Ex-Freundin oder die Freundin halt echt cool ist, okay, why not? Aber ich würde nie aktiv versuchen, mit der Ex oder mit einer weiblichen Freundin von meinem Freund gezwungenermaßen befreundet zu sein, nur um sicher zu gehen, dass sie nichts mit meinem Freund anstellt. Weil das zeigt auch Unsicherheit.
Ja. Oh mein Gott, das ist so gutes Beispiel. So true.
Damn, you know what I'm saying, girl. I'm smart. Aber ja, ich habe das safe auch schon mal gemacht, so basically.
Ja. Immer diese Taktiken.
Okay. Ich war jung und dumm. Ja, natürlich, du musst auf alles vorbereitet sein.
Ja, voll. Ja. Gott. Oder du befreundest dich mit ihr, damit sie dich auch nicht übers Ohr haut, ne? Weißt du? Damit sie dir gegenüber auch irgendwie eine gewisse Loyalität fühlt wenn das voll komisch ist. Na egal.
Ja.
Okay. Kommen wir zur nächsten Frage.
Einfach Org. Okay. Wenn wir hier schon so über Freunde, Feinde und sowas und Verletzungen und hier übers Ohr hauen reden, ich hätte eine Frage zu Versöhnungen, ja?
Okay.
Kennen Sie auch Versöhnungen, die keine Narben hinterlassen? Auf der einen, auf der anderen oder auf beiden Seiten? Weil es muss ja ein Streit gewesen sein, um sich versöhnen zu müssen. Und kennst du irgendeine Art von Versöhnung, wo keine Narben hinterlassen werden von diesem Streit? You know? Streit ist offene Wunde, du versöhnst dich, das ist dann die Narbe. Aber denkst du, es gibt dann eine Versöhnung über irgendwas, wegen irgendwas, das keine Narben hinterlässt?
Es kommt halt
weder bei ihr, bei ihm oder bei beiden?
Es kommt auf den Streit an. Ich meine, wenn es etwas Belangloses ist, dann ist das safe keine Narbe am Ende. Wenn es darum geht, so,
keine Ahnung. Was meinst du, was ist belanglos?
Weiß ich nicht, vielleicht ist einmal ein Treffen ausgefallen oder so wegen der einen Person, dann streitet man sich deswegen und dann ist die Sache auch schon wieder gegessen. So.
Okay, aber so siehst du das. Was ist, wenn die andere Person krass verletzt ist davon, weil sie dieses, du hast das Treffen vergessen, komplett anders interpretiert?
Ja gut, ich meine, die Seite der anderen Person kann ich natürlich nicht kontrollieren. Ich kann ja nur von mir aus reden, wenn bei mir keine Narbe übrig geblieben ist. Ich glaube schon, dass es bei belanglos. Okay, sagen wir mal, es sind zwei psychisch gesunde Menschen, okay? Ja. Weil das muss die Voraussetzung sein. Sagen wir, es sind zwei psychisch gesunde Menschen, keine Person, die übersensibel ist oder irgendeine Krankheit hat oder was auch immer und so fort, sondern zwei psychisch gesunde Menschen. Dann glaube ich, dass bei so einer Sache man einen gesundes Coping-Mechanismus hat, dass man auch darüber hinwegkommen kann, okay? Ich finde aber bei so Sachen wie, sagen wir mal, das ist dein Freund und der betrügt dich oder so.
Bruh.
Ja, ich weiß. Ich musste jetzt aber also genau das Gegenteil nennen. Glaube ich nicht, dass du einfach so ohne eine, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du dann, du kannst vielleicht verzeihen, aber soll nicht einfach vergessen, außer du hast eine Amnesie oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber es ist doch irgendwie, schau mal, drüber hinwegkommen ist eine Sache, du kannst aber trotzdem eine Narbe davon haben.
Okay, dann würde ich sagen, es kommt drauf an, wie emotional dich diese Sache verletzt hat oder dein Leben beeinflusst hat. Und anhand...
Aber das kannst du ja nur bei dir kontrollieren, aber auf der anderen Seite nicht.
True. Ja, aber wenn du die Person kennst, dann kannst du ja schon einschätzen, wie sensibel diese Person ist und wie sie diese Sache selbst sieht, nicht? Ich weiß.
Ja, aber du kennst ja die Person nicht 100%, weißt du? Und vielleicht verletzt sie es an den einen Tag nicht, aber bei einem anderen schon, weißt du? Vielleicht ist es situationsbedingt?
Ja, dann ist Situation.
Das ist Org. Ja. Weil für uns sind belanglose Sachen was anderes als wie für andere Menschen. Wenn für mich was Belangloses, wenn das für mich belanglos ist, dann kann es aber für die andere voll big sein.
Ja.
Ich sag jetzt, die Narben müssen nicht Org sein oder so, aber zum Beispiel, wenn ich eine Person im Stich lässt oder stehen lässt, so, ihr habt was ausgemacht, sie lässt sich stehen, weißt du? Sie sagt nicht mal ab, sie kommt nicht zu spät, sie lässt sich einfach stehen. Ach so, ja, das ist für manche einfach so, ach, come on, war sie halt verplant oder so. Ja. Passt schon. Für mich wäre das ein Zeichen von Scheiße.
Ja, okay.
Ich, weißt du, oder selbst wenn die Person, weil ich und, weißt ja, mich kennst du jetzt schon sehr lange, du weißt, ich hasse es, wenn Leute zu spät kommen. Ja. Ich sag jetzt, 5 Minuten interessiert mich nicht, aber ich hoffe, du stehst da 20, 25, 30 Minuten und die Person so, ja, sorry, ich verspäte mich. Darüber würde ich dann auch streiten, also jetzt nicht, wenn es zum ersten Mal passiert, aber wenn es jetzt halt öfter passiert, würde ich halt auch drüber streiten. Ja. Und das würde aber von mir, weil das würde auch eine Narbe hinterlassen, weil ich mir denke so, Digga, kannst mich nicht immer eine halbe Stunde da stehen lassen. Mhm. Für manche Personen ist was Belangloses, weil dann sagt man so, du bist zu spät gekommen, sorry, passiert nicht wieder, okay. Aber vielleicht, weißt du, es ist mega subjektiv.
Ja, that's true. Aber ich würde sagen, vielleicht kommt es, ist, okay, wenn du so, wenn es ein Mensch ist, wenn er sich irgendwie verletzt, dann ist es ja auch so, kommt auf die Wunde an, wie, an, und es kommt auf die Wunde an und dann, hast du eine krasse Narbe oder eine weniger krasse Narbe oder du hast halt gar keine Narbe? Und vielleicht ist es auch genauso mit den Streitereien da draußen. Vielleicht, wenn es eine so kleines Gezanke ist, ist es vielleicht weniger schlimm, als jetzt, wenn jemand gecheatet hat oder so. Aber ja, du hast was ich meine?
Du sagst weniger schlimm, du sagst halt weniger schlimm und ganz schlimm, aber du sagst nicht gar nicht schlimm. Also basically, es gibt immer eine Narbe. Ob sie jetzt winzig ist oder halt riesengroß ist.
Ja.
Das ist die Frage. Denkst du, es gibt irgendeine Versöhnung auf dieser Welt, die keinerlei Narbe hinterlässt? Weder bei dir, bei der anderen Person oder bei beiden?
Oh mein Gott. Ja, well, then, I guess not. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich Ork, oder? Nicht. Ja. Ja, ich meine, oft hat man ja Dinge, auch wenn man sie bewusst nicht weiß, hat man sie unterbewusst immer noch so. Auch wenn es so ein kleiner Streit war, den man hatte und dann irgendwie ist man dann auf Dinge vielleicht dann sensibilisierter und dann streitet man sich mit einer Person über eine Sache viel härter, als du dich mit einer anderen Person über diese Sache streiten würdest, weil diese Person dich schon mal in der Vergangenheit mal verletzt hat, auch wenn es eine andere Sache war.
Damn, nice.
Ja, okay, dann würde ich mal sagen, es hinterlässt wohl immer eine Narbe oder eine Erinnerung, auch wenn es vielleicht unbewusst ist, you know.
Ja, das mit dem Unbewusst, ja, voll. Nice.
Ach so, Kacke. Oh mein Gott.
Digga, wir sind so smart, Mann. Mein Gehirn raucht einfach nur.
Was ist, für mich hat es war gerade so richtig so, als ob mein Hirn in ein Fitnesscenter gegangen wäre. Richtig anstrengend.
Das wäre echt so, als ob du gerade so im Unterricht sitzt und so Ethikfragen diskutierst und du weißt, nichts ist richtig, aber du versuchst es trotzdem und du bist einfach nur da und irgendwann mal kannst du nicht mehr und deine Augen so, du schielst und du kannst einfach nicht mehr.
Ja, ich hasse das, aber so. Es ist halt echt so, nichts ist richtig. Das ist das Schlimme an diesen Fragen. Ja, eigentlich ist nichts richtig.
Ja, da gibt's da hier sprechen keine Fakten. Hier geht's auch wieder um Subjektive und
Oh mein Gott.
Jesus.
Okay, dann bin ich wieder dran, glaube ich. Und zwar, überzeugt sie ihre Selbstkritik?
Was?
Was? Überzeugt sie ihre Selbstkritik?
Inwiefern? Was heißt das? Was ist das für eine Frage, Digga?
Ja, ich meine, überzeugt dich deine Selbstkritik? Die Kritik, die du...
Also...
Ich meine, ich würde sagen...
Die Kritik, die ich mir selber gebe, ob sie mich überzeugt, hey, inwiefern überzeugen?
Naja, findest du, sie ist legitim?
Ach so.
Vielleicht, ja.
Okay, ein
Aspekt that's davon. That's
okay.
Ja.
Nee.
Nee?
Ich glaube, ich bin zu hart zu mir selbst.
Okay.
Also, ich kritisiere mich selbst schon sehr, sehr stark. Aber das mache ich auch nur, weil ich halt wirklich in allem die Beste sein will.
Mhm.
Aber es ist trotzdem mega ungesund.
Okay.
So, ich kritisiere mich schon sehr stark und ich mache das immer wieder und mir ist auch bewusst oder mir wird auch von außen bewusst gemacht, dass ich das dass das nicht stimmt und dass das nicht legitim ist.
Mhm.
Und ich weiß es auch, aber ich höre einfach nicht auf damit.
Okay.
I'm being a bitch to myself without any, you know, no reason. Aber ich weiß nicht, das gehört halt zu mir dazu, weil, ja, ich weiß, es ist nicht das Beste, aber ich sag jetzt nicht jeden Tag im Spiegel 3-mal, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich.
Mhm.
Aber ich bin schon sehr kritisch mit mir selbst. Also nicht kritisch, streng mit mir selbst. Mhm. Weil ich möchte Sachen immer gut machen, ich hasse es, Fehler zu machen.
Okay.
I always want to be on point, you know. Deshalb, also sie überzeugt mich nicht, weil ich weiß, sie ist nicht legitim, weil ich bin zu streng zu mir. Aber irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ich push mich so selber, um besser zu sein, aber vielleicht pushe ich manchmal zu hart, dass ich halt voll aufs Maul fall, so. Ich hau mich so selber auf den Boden. Mhm. And that's fucking stupid. Mhm, aber ja.
Okay, das ist eine, das ist eine Perspektive. Du bist zu hart zu dir selber. Würdest du aber auch sagen, dass es irgendwelche Kritiken an dir selber gibt, die du vielleicht nicht einhältst? Weißt du, was ich meine?
Also Leute kritisieren etwas an mir und ich sehe es nicht
es
ein.
Es geht schon nicht, nicht, es geht nicht um andere Leute. So, es gibt so Kritikpunkte vielleicht von dir selber, in die du vielleicht nicht genügend eingehst oder so.
Kritikpunkte an mir selber, die ich weiß, aber die ich nicht bearbeite.
Genau.
Ja, ja, sicher. Ich bin auch mal ein Mensch, ich bin nicht perfekt so.
Ja, 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 sowieso.
I mean, ich hab Fehler, aber du kannst halt nicht ständig an allem arbeiten. Und ich finde, es kommt immer ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo dieser Kritikpunkt stark, keine Ahnung, stark präsent ist und du dann weißt, okay, das ist der Moment, dran zu arbeiten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ein Mensch hat viele Fehler, ein Mensch hat auch viele Kritikpunkte und hat auch sehr viel Kritik an sich selbst. Ich meine, ist so. Mhm. Und natürlich habe ich auch Fehler, von denen ich weiß. Manche sind mir sehr bewusst, manche schwirren noch im Unterbewusstsein. Aber die kommen halt in bestimmten Situationen hoch. Und ich finde, dann ist der richtige Zeitpunkt, sie in diesen Situationen zu verarbeiten. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann vielleicht zu spät ist. Mhm. Kennst du das? Wenn du zum Beispiel, du bist eigentlich in dieser Sache richtig stupid, du weißt es auch, du machst nichts, bis du halt aufs Maul fällst.
Ja, Mann.
Und dann ist es zu spät, weil du bist schon aufs Maul gefallen.
Oder du erkennst, manche Dinge machst du falsch und erst im Nachhinein erkennst du, dass du das falsch gemacht hast. Aber da ist der Moment, wo du es hättest richtig machen müssen, schon vorbei. Das gibt's auch.
Aber ich glaube trotzdem, dass du daraus lernst. Und es ist halt so, entweder, es ist wie eine Krankheit, okay? Entweder du dir diagnostizierst sie früh, du kannst sie früh erkennen und sie behandeln. Mhm. Entweder du diagnostizierst sie zu spät, dann ist es zu spät, du verreckst schon dran. Mhm. Oder halt dieser Mittelpunkt halt, mitten in der Situation. Mhm, du gehst gerade mit einer Situation um, genau jetzt in diesem Moment, und merkst so, oh shit, this is wrong. Mhm. Das ist von mir aus falsch. Ich versuche das jetzt mit einem anderen Ansatz, weißt du? Und es gibt diese verschiedenen Stadien, wie du halt eine Kritik irgendwie entdecken kannst. Und du musst halt, kommt drauf an, wann du sie entdeckst, musst du halt anfangen, sie zu bearbeiten. Also ich finde, wenn du einen Fehler an dir merkst, solltest du ihn nicht aufschieben. Wenn er wirklich präsent ist, solltest du ihn nicht aufschieben.
True, true, true.
Du musst ihn auch nicht von heute auf morgen lösen. Aber behalte dir im Hinterkopf, dass du diesen Fehler hast. Ich habe einen Fehler, ich bin sehr, sehr ungeduldig. Aber daran arbeite ich inzwischen. So. That's okay. Auch ein Fehler an mir war, dass ich alles habe mit mir machen lassen. Hm. Und das ist mir jetzt leider 22 Jahre zu spät aufgefallen.
Mhm. Ja.
Jetzt bin ich erst eine geworden, die halt sagt, so, okay, fuck off. Ich hätte mir so viel sparen können, hätte ich das früher gemacht. Ein Fehler auch an mir, dass ich sehr emotional bin. Ich kann mich von Sachen emotional nicht distanzieren. Ich kann das nicht. Ich sehe in jeder Scheißsache irgendwas Emotionales. Ich weiß nicht, ich attache mich emotionally an irgendeine Sache und kann mich nicht davon distanzieren. Und daran bin ich gerade, ich bin gerade dabei, daran zu arbeiten.
Ja.
Aber es ist halt hart, weil ich zeige immer sehr viel Emotionen und ich mag das auch an mir selber, dass ich so viel Emotionen zeige. Aber in manchen Situationen ist es halt zu viel oder es passt nicht und ich muss lernen, mich davon zu distanzieren und das versuche ich einfach gerade. Ich habe meinen Moment, wo ich mich aufrege und dann passt dann her. Lass es einfach.
Okay.
Und das, daran bin ich gerade am Arbeiten. Okay. Also,
ja, dann bist du ja teilweise schon überzeugt von deiner Selbstkritik und nicht nur komplett gegen deine Selbstkritik, weil teilweise davon,
ja,
weil ich meine, der Teil, wo du meintest, du bist zu streng zu dir selbst, ist, ja, okay, in dem Fall ist deine Selbstkritik vielleicht nicht gut, aber in dem Teil, wo du meinst, was du gerade halt alles genannt hast, dass du zum Beispiel zu emotional bist oder irgendwie ein bisschen objektiver werden musst oder halt ein bisschen Distanz zur Situation brauchst, dann ist diese Kritik ja irgendwo schon wieder legitim, weißt du, was ich meine?
Ja, okay, ja, oh shit, it's okay, dann ist es wohl 50-50.
Ja.
Dann so und so. Also sagen wir es so, ich bin zu hart zu mir selbst in manchen Aspekten, aber in manchen Aspekten ist es okay, dass ich so hart bin. Ja. Oder ich bin genau hart, gut hart.
Gut hart, oh mein Gott, that sounds so wrong. Okay, ja, gut hart.
Weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also es ist 50-50.
Genau. Okay.
Ja,
toll. Yes.
Damn. Also ich möchte Es sind so viele Fragen, die ich noch dir nicht sterben, sterben soll, die ich dir noch stellen will.
Wir haben jetzt nur noch jeweils eine Frage. Du eine und ich eine.
Oh, damn.
Such dir die beste an aus die letzte.
Okay, du darfst entscheiden, Biftu. Du darfst entscheiden, aus welchem Themengebiet. Hoffnung oder Tod?
Oh mein Gott. Aber ich wollte dich auch was zu Tod fragen. Deswegen.
Uff, ja.
Deswegen Hoffnung.
Hoffnung?
Ja.
Also der Fall ist, du unterscheidest zwischen der Hoffnung, die du an dir, also deine eigenen Hoffnungen und die du in dir selbst hast und die Hoffnung, in denen die jemand anders für dich hat oder jemand anderes hofft für dich. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Bedrückt es dich mehr, wenn du deine eigenen Hoffnungen enttäuscht oder nicht erfüllst oder wenn du die Hoffnungen von anderen Menschen nicht erfüllst?
Oh mein Gott, das ist so eine gute Frage, weil es kommt drauf an, welche Person es ist. Weil wenn es irgend so ein 0815-Honk ist, dann ist es mir egal.
Da steht Eltern, Lehrer, Kameraden, Liebespartner. Mm. Ich glaube, Kameraden war der damalige Begriff für Freunde. Weiß schon, Kameraden. Ah, ja.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Okay, Freunde, Familie und so. Ah, Ich weiß nicht. Ich versuche, was mich selbst angeht, ich habe ja immer irgendwie eine Hoffnung und wenn mir eine Sache nicht gelingt, dann denke ich mir, ich finde irgendeinen anderen Weg, dass es mir gelingt oder it wasn't meant to be und dann es wird was Besseres für mich kommen und deswegen hat diese Sache jetzt nicht geklappt. So gehe ich damit um, wenn etwas für mich nicht funktioniert und ich glaube, das ist auch eine relativ gesunde Art, mit etwas umzugehen.
Ja, ja. Sometimes it could sound like denial. Aber ist okay.
Ja, es kann auch. Ich kann, ja, auch natürlich. Aber ich meine.
Nee, aber es ist gesund. Du machst dich halt nicht fertig dafür. Es ist vollkommen gesund. Es ist ein guter Ansatz. Sehr gut.
Ja, ja, weil ich meine, wenn ich da hocke und mich die ganze Zeit fertig mache, ich denke, das ist halt nicht produktiv. Ich kann nur schauen, was der Fehler war an dem, was ich davor gemacht habe und es dann in der Zukunft verbessern.
Mhm.
Aber mich selbst deswegen fertig machen, nicht. Deswegen glaube ich, wenn ich die Hoffnungen von meinen Freunden und von meiner Familie irgendwie enttäusche, nimmt mich das mehr mit, als wenn es meine eigenen sind, to be honest. Weil, ich weiß nicht, die haben, es kommt drauf an, was für eine Sache das ist. Wenn es eine Sache ist, wo ich von Anfang an dagegen bin, dann denke ich mir, ist mir egal, ob du das willst, weil wenn ich das nicht will, dann ist es für mich eine gegessene Sache und es ist vorbei und ich werde mich nicht zu irgendetwas zwingen. Wenn ich aber merke, dass es tatsächlich eine gute Sache für mich gewesen wäre und diese Person ist dann irgendwie auch emotional involviert und wird dann auch traurig deswegen, dann tut mir das voll weh irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, weil es ist dann an sich ist es dann deine Schuld, dass sie traurig ist.
Ja, genau. Und irgendwie fühle mich dann auch eher als ein Disappointment, wenn es durch eine andere Person bestätigt wird, als wenn ich nur selber damit umgehe. Nein, ja, aber weil, wie schon gesagt, wenn für mich etwas nicht klappt, dann versuche ich das für mich so dann versuche ich darüber nachzudenken, wie ich es besser machen kann oder was für mich passieren kann. So, ich versuche damit selbst umzugehen. Wenn aber eine andere Person damit involviert ist und dann die Person sieht ja erstmal nur das, was jetzt ist und in dem Moment ist einfach nur diese Enttäuschung, weißt du, was ich meine? Oder das, was nicht geklappt hat oder was auch immer.
Vollkommen.
Ja, dann fühle ich mich schon schlechter, weil dann bin ich so damit konfrontiert so und ich sehe es im Gesicht der Person und denke mir so, shit, Alter, fuck. Und dann fühle ich mich schon eher als Failure, als wenn es irgendwie meine eigene Hoffnung wäre irgendwie. Oh Gott, ah, ich weiß nicht.
Ah!
Oh ja, ah. Ich weiß aber auch nicht, wie oft ich Hoffnung in Dinge setze, to be honest. Das klingt jetzt so, als ob ich kein hoffnungsvoller Mensch wäre. Ich bin schon ein hoffnungsvoller Mensch, aber ich bin auch ein sehr realistischer Mensch. Ich habe selten Hoffnungen, die so unerreichbar sind. Weißt du, was ich meine? Also meiner Meinung nach.
Findest du es nicht auch irgendwie so ein bisschen bescheuert und mind your damn business, wenn jemand kommt und sagt, oh, also ich hatte schon Hoffnung, dass du das machst, so. Oder, ja, also, so, weißt du, die mischen sich halt dann ein.
Ja, voll. Ich finde das richtig unnötig und ich hasse das auch.
Aber trotzdem bist du trauriger, wenn sie es machen.
Ja.
Obwohl sie es
machen. Und ich finde das auch nicht gesund. Das ist, schau, das eine Ding war gesund, schon sind wir beim Ungesunden. Das ist ja, ich muss auch selber daran arbeiten, dass Leute nicht so eine Macht, dass ich nicht Leuten so eine Macht über mich selber gebe, über meine Gefühlswelt, weil wenn ich ohne sie okay gewesen wäre, warum gebe ich ihnen die Macht, dass ich mich dann plötzlich doch kacke fühle? Weißt du, was ich meine? Weil ich merke manchmal auch, ich bin alleine eigentlich fast immer okay, aber wenn ich dann unter bestimmte Gruppen gehe, fühle ich mich danach schlechter, als ich mich davor gefühlt habe. Und ich muss selbst daran arbeiten, selbstkritikmäßig, dass andere Leute auf mich nicht so einen Einfluss haben können, wie sie manchmal, jetzt nicht weniger als früher, aber wie sie manchmal auf meine Gefühlswelt haben. Weißt du, was ich meine? So.
Mhm. Ja, voll.
Manchmal muss man halt selbstbestimmt sein und sich davon lösen, was andere Leute von dir erwarten wollen oder wie sie dich sehen. Und auch ich muss das machen. Ja. Ja, aber es ist leider. Was? Ja, schon. Aber trotzdem ist es so, dass mich das mehr mitnimmt, als wenn das nicht funktioniert von meiner Seite aus. I don't know.
Ja.
Kacke.
Ja.
Okay, dann komme ich zu meiner letzten Frage für dich. Und
oh Gott.
Über die Frage haben wir vorhin schon geredet, ein bisschen, bevor wir es aufgenommen haben. Also weißt
nein, du nimmst jetzt nicht die.
Doch, es ist so.
Weil ich habe schon darüber nachgedacht. Nein, ich habe schon darüber nachgedacht, dass du eine andere nimmst.
Ich liebe aber die Frage. Ich will sie wirklich hören. Du hast sie auch nicht komplett ausformuliert und wir haben nicht lange drüber geredet. Das war ja nur so eine Minute oder so. Okay?
No.
So. So, hast du eher Angst vorm Tod oder Angst vorm Sterben?
What a surprise, this question. Very nice.
Ja, diese Frage kommt sehr überraschend. Ich hätte niemals gedacht, dass du diese Frage nimmst. Wow, Wahnsinn. Oh mein Gott, was soll ich jetzt darauf antworten? Ich bin so unvorbereitet. Ja, also anfangs muss man ja erstmal unterscheiden zwischen Tod und Sterben.
Mhm.
Meiner Meinung nach ist der Tod der Start, also warte.
Okay,
meiner Meinung nach ist der Tod so das Endstadium. Weißt du?
Mhm.
Das ist so eine Form, in der du gerade existierst. Tod.
Mhm.
Und Sterben ist der Akt des Sterbens.
Mhm.
Du stirbst, weil du verblutest.
Mhm. Oh Gott.
Du stirbst, weil im OP. Du stirbst beim Einschlafen. Du stirbst, weil ein Laster dich überfährt.
Mhm.
Du stirbst mit höllischen Schmerzen auf deinem Todesbett, du stirbst, weil du alt bist.
Mhm,
es gibt verschiedene Arten von Sterben, aber es gibt nur einen Tod.
Mhm.
Und ich sag dir offen und ehrlich,
mhm,
ich habe mehr Angst vor dem Tod und nicht vor dem Sterben.
Mhm.
Es gibt was gegen Schmerzen.
Mhm.
Okay? Du kannst dich so mit Morphium zupumpen lassen.
Du kannst aber.
Das ist schon irgendwie klar.
Das kannst du vielleicht machen, wenn du einen Krebs oder so hast, aber was ist, wenn dich jemand
einfach. Ja, das meine ich ja. Wenn du aber vom Laster überfahren wirst, dann bist du instant tot. Du hast dann keine Schmerzen, du bist einfach tot.
Was machst du, wenn die Heizung explodiert und du verbrennst? Was machst du, wenn dich jemand draußen sieht?
Ja, das tut weh.
Ja, oder wenn dich jemand umbringt? Weil ich habe eher Angst.
Ja, aber dann bist du auch direkt tot.
Nein, du bist nicht direkt tot. Was ist, wenn er dich quält oder so, weil er so ein Psychotherapeut ist?
Du kannst es irgendwie kontrollieren, beziehungsweise, keine Ahnung.
Du kannst es kontrollieren oder kannst nichts.
Doch, wenn du Schmerzen hast, weil du Krebs hast und da liegst, kannst du das mit Morphium kontrollieren.
Ja.
Andere Sachen kannst du nicht kontrollieren,
ja, genau.
Die passieren einfach.
Ja.
Aber Bruder, was passiert nach dem Tod?
Mhm.
Ich habe Angst vor dem Tod, weil ich mir denke, ist dann wirklich, literally, alles schwarz? Oder ist da noch irgendwas?
Hm.
Und davor habe ich am meisten Angst, weil ich weiß halt nicht, was da ist. Sterben tun wir eh irgendwie alle irgendwann mal.
Ja.
Außer, keine Ahnung, irgendwer erfindet was.
Mhm.
Aber der Tod, ich will nicht, dass das alles schwarz ist.
Das weiß ich.
Ich habe Panik davor, dass ich tot bin.
Ja, aber vielleicht hast du da ja kein Bewusstsein mehr, wenn du tot bist. Vielleicht gibt es dich ja nicht mehr in der Form, wie es dich jetzt gibt. Und vielleicht nimmst du das
und
dann auch nicht mehr wahr.
Und das macht mir kranke Panik.
Ja.
Like, du weißt nichts darüber. What is this?
Natürlich
ist Sterben scheiße. Und es kommt auch darauf an, was für ein Tod du stirbst.
Ja.
Ich habe totale Angst vorm Verbrennen. Und
ja,
ich habe total Angst vorm Ertrinken.
Ja, das geht.
Davor habe ich Angst. Aber ich habe literally, glaube ich, mehr Angst davor. Weil ich nicht weiß, was danach ist. Was ist der Tod? Weil meine Vorstellung, ich glaube ans Paradies, auch wenn ich da nicht hinkommen werde wahrscheinlich. Aber ich glaube an irgendwas danach. Ich glaube dran, dass ich meine verstorbenen Angehörigen sehen werde. Ich glaube daran, dass ich meinen Hund wiedersehen werde. Ich glaube halt an sowas. Und
hä? Ja, dann musst du ja keine Angst mehr vom Tod haben eigentlich. Also ich weiß nicht.
Natürlich. Weil das nicht natürlich habe ich Angst. Ich bin nicht religiös, ich bin gläubig. Ich bin nicht religiös, aber gläubig. Ich glaube.
Okay, was bedeutet das
für dich? Ich hoffe.
Yo, was bedeutet für dich?
Ich glaube an Gott.
Okay.
Ich glaube an Gott. Ich glaube an eine Übermacht. Mhm. Aber ich praktiziere keine Religion.
Okay. Das meinst du mit, du bist gläubig, aber nicht religiös. Weil für manche Leute bedeutet das dasselbe. Okay.
Ich weiß, aber ich mache für mich so diese Unterscheidung. Ich habe schon, viele haben mich auch schon gesagt, bist du das gleich? Ich so, ja, ich weiß. Aber glauben, du glaubst an eine Übermacht, ja? Aber religiös so, ich glaube nicht an die Kirche und an die Praktiken.
Okay,
und verstehe. Praktiziere das nicht.
Interesting. Weißt du, was
ich
meine?
Mhm. Ich zahle zwar noch Kirchensteuern.
Echt, machst du das?
Puh, ja, ich glaube schon noch. Ja.
Lol. Also,
ja, aber weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, der Glaube ist, also deshalb gibt es Religionen, weil die, das ist Hoffnung. Religion gibt Hoffnung. Und ich hoffe, dass nach dem Tod noch was ist. Aber ich weiß es nicht. Und deshalb habe ich Angst davor. Und ja, ich habe auch Angst davor zu ertrinken oder zu verbrennen. Es tut weh, ich weiß. Aber, Bro, der Tod. That's like...
Witzig.
What is after... Ja, nee, das gibt mir ein ganz ungutes Gefühl in meiner Magengrube.
In deiner Magengrube? Oh Gott. Ich weiß nicht.
Ja, du hast mehr Angst vorm Sterben.
Ja, ich habe viel mehr Angst vorm Sterben irgendwie. Weil ich weiß nicht, ich mag echt keine Schmerzen, so physische Schmerzen. Und ich weiß nicht, verbrennen oder so, das tut so weh. Ich habe mich mal mit Öl im Gesicht verbrannt und das hat so weh getan. Und wenn ich mir das an meinem ganzen Körper vorstelle, ich will mir das gar nicht vorstellen. Oder es gibt so grauenvolle Arten zu sterben. Vielleicht habe ich auch zu viele Netflix-Filme geschaut, wo Leute komisch gestorben sind. Aber so die ganzen kranken Serienkiller, die dich vielleicht quälen vom Sterben oder vielleicht hast du einen richtig schlimmen Autounfall und dann stirbst du erst aber Stunden danach oder du verblutest. Ich weiß nicht, ich stelle mir die schlimmsten Sachen vor und davor habe ich eher Angst als vom Tod selber, weil ich denke, in der Physik haben wir ja gelernt, dass Energie nicht verloren geht, sondern einfach nur irgendwie weitergeleitet, umgewandelt wird. Genau, umgewandelt wird. Und wir Menschen, wir bestehen ja auch irgendwo aus Energie, würde ich mal sagen, weil ich meine, auch unser Herz hat ja so die eigenen Elektrozyten oder was auch immer. Irgendetwas geht da ja bei uns ab, deswegen kann ja auch ein Blitz durch uns leiten und alles. Also wir haben schon irgendeine Art von Energie in uns. Und deswegen würde ich sagen, dass das wahrscheinlich irgendwie umgewandelt wird. I don't know, ob das dann in den nächsten Menschen übergeht, der gerade geboren wird, oder ob das irgendwie einfach in deine Umgebung gelassen wird. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass du einfach weg bist. Ich glaube, irgendwie passiert was noch mit dir. Und irgendwie gibt mir das bisschen so Comfort, dass du nicht einfach so weg bist. Weißt du, was ich meine? Und selbst wenn du weg bist, dann denke ich mir, dann hast du eh gar kein Bewusstsein mehr, wie du jetzt hast. Deswegen könnte es mir dann auch egal sein. Aber ich denke sowieso nicht, dass das der Fall sein wird. Ich denke, dass tatsächlich irgendetwas nach dem Tod sein wird. Deswegen, weiß ich nicht, vom Tod selber habe ich irgendwie gar keine Angst. Aber so von der Art, wie ich sterbe, habe ich mega Angst. I don't know. That's just how I see it.
Ja, ja, nee. Ich sehe es halt anders. I don't know. Ich weiß nicht. Ich finde es auch lustig, dass wir zwei verschiedene Ansichtsweisen haben. Und wir haben ja, wie am Anfang schon gesagt, es gibt hier kein richtig oder falsch. Mhm. Wir judgen uns trotzdem dafür, aber es gibt kein richtig oder falsch.
Ja, voll.
Ja, wie gesagt, das ist, ja, eigentlich müsste man jetzt denken, ja, aber du bist doch gläubig, also musst du dann glauben, dass da was ist. Ja, das ist ein Unterschied. Ich hoffe, dass dann danach was ist, so.
Ja,
voll. Aber... I still don't know. Und das ist halt das, was mich... Ich weiß nicht. Ich verstehe auch, dass das die Energie umgeleitet wird. Schau mal, wenn du vielleicht begraben wirst, kommst du in die Erde und hilfst einem Baum zu wachsen. Toll. Wenn du eingeäschert wirst, dann gehst du in die Luft und formst vielleicht die nächste Wolke und der nächste Blitz. Toll. Schön, dass du umgewandelt wirst zum Baum und Blitz. Aber Bro, I don't want to be gone, you know? I just don't want to be...
Ja, aber vielleicht wirst du ja wiedergeboren, ganz ehrlich.
Nicht auch,
ciao. Ja, aber schau mal, vielleicht wirst du ja wiedergeboren. Ja, aber
dafür müsste man an Buddhismus glauben.
Ja, aber schau mal, im Buddhismus ist es... Ich habe mal gehört, im Buddhismus ist es so, dass du 1 Million Mal wiedergeboren wirst, bevor du ein Mensch wirst. Also vielleicht warst du schon ein Regentropfen, vielleicht warst du schon ein Baum. Weil zuerst bist du dort ein Baum, dann bist du ein Tier, dann bist du irgendetwas, das nicht menschlich ist und dann wirst du erst ein Mensch. Falls das alles stimmt, dann bist du vielleicht danach ein anderer Mensch, der vielleicht noch höher positioniert ist im Leben, je nachdem, was dein Karma ist von diesen... Ach, keine Ahnung, das ist schon wieder alles religiös, deswegen...
Ja, darüber können wir mal anders reden. Aber ja, danke für die Frage. Fucking hate you for this, man. Ich mag das nicht.
Ja.
Ah,
ich bin gerade.
Das ist gestört.
Ja. Ich bin irgendwie immer noch.
Ich habe so Hunger.
Ich bin immer noch schockiert von der einen Antwort, die ich dir gegeben habe, einfach. Die mit der Hoffnung. So, oh mein Gott, warum gebe ich anderen Leuten so eine Macht über meine Emotionen? What the fuck? So, naja, egal. Darüber können wir ja in einer anderen Folge mal eingehen.
Yep.
Wir müssen noch ein Announcement hier machen. In 2 Wochen kommt die letzte Folge vor unseren Winterferien. Die sind jetzt nicht unendlich lang. Wir werden einfach nur den Termin danach ausfallen lassen. Und dann sind wir zurück am 20. Januar. Aber wir kommen dann nochmal. Also heute ist nicht die letzte Folge, sondern in 2 Wochen. Und ja, ihr werdet es überleben irgendwie. Hört euch einfach alle Folgen noch einmal an, ganz ehrlich. Oder die, die ihr euch noch nicht angehört habt. Genau. Ja.
Genau. Dazwischen ist Weihnachten, Silvester, das Staffelfinale dieses Jahres. Aber hey, darüber reden wir auf jeden Fall nochmal in 2 Wochen.
Mhm.
Und ja, ich würde sagen, wir schließen jetzt diese tiefe Folge ab. Wir hoffen natürlich, wir haben nicht ganz euer Hirn kaputt gemacht. Aber denkt doch einfach mal über diese Fragen nach. Und falls ihr mehr Fragen dazu herausfinden wollt, googelt einfach Max Frisch Fragebogen. Und wir werden euch natürlich ausreichend Content noch dazu liefern.
Genau, Leute, es gibt ein Buch sogar dazu. Also es kostet, glaube ich, 7,99 €. Es ist nicht mal so teuer. Und da sind diese 11 Fragebögen drin. Wir leben hier aber auf einem Budget, deswegen haben wir uns einfach die PDFs dazu im Internet einfach angeschaut. Und das.
Yes.
Ja, das könnt ihr auch einfach machen. Gut, dann Leute, wenn ihr noch mehr von uns und unseren Inhalten finden möchtet, dann folgt uns einfach auf Instagram. Dort heißen wir feurig süß. Wir würden uns super toll oder gerne darüber freuen, wenn ihr diese Folge teilen würdet. Und wenn ihr euch diese Folge auf Apple Podcast anhört, dann hinterlasst doch liebend gerne 5 Sterne als Bewertung. Dann würde ich sagen, das war's für diese Woche. Wir hören uns in 2 Wochen und ciao.
Bye.